Thema, wenn man im Feuer ist. Und zwar ist es das Kapitel 43 des Jesaja-Buches, an das wir jetzt kommen. Heute Abend die Verse 1 bis 21, Kapitel 43, 1 bis 21, die ich jetzt lese. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt. Weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe, ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Es soll hervortreten das blinde Volk, das doch Augen hat, und die Tauben, die doch Ohren haben. Alle Heiden sollen zusammenkommen und die Völker sich versammeln. Wer ist unter ihnen, der dies verkündigen kann und uns hören lasse, was früher geweissagt wurde? Sie sollen ihre Zeugen aufstellen und beweisen, so wird man's hören, es ist die Wahrheit. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr wisst und mir glaubt und erkennt, dass ich's bin. Vor mir ist kein Gott gemacht, so wird auch nach mir keiner sein. Ja, ich bin der Herr, und außer mir ist kein Heiland. Ich hab's verkündigt und habe auch geholfen und hab's euch sagen lassen, und es war kein Fremder unter euch. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und ich bin Gott. Ich bin ehe denn ein Tag war, und niemand ist da, der aus meiner Hand erretten kann. Ich wirke, wer will's wenden? So spricht der Herr, euer Erlöser, der Heilige Israels. Um euretwillen habe ich nach Babel geschickt und habe die Riegel eures Gefängnisses zerbrochen, und zur Klage wird der Jubel der Chaldäer. Ich bin der Herr, euer Heiliger, der ich Israel geschaffen habe, euer König. So spricht der Herr, der im Meer einen Weg und im starken Wassern Bahn macht, der ausziehen lässt Wagen und Rosse, Heer und Macht, dass sie auf einem Haufen daliegen und nicht aufstehen, dass sie verlöschen wie ein Docht verlischt. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Das Wild des Feldes preist mich, die Schakale und Strauße, denn ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben zu tränken, mein Volk, meine Auserwählten. Das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen. Amen. Brauchen wir einmal unsere Fantasie. Liebe Freunde, stellen wir uns einen Augenblick vor, die Tür hier gehe auf. Ein Mann in gesetztem Alter mit weißer Perücke trete hier herein. Er schaue sich um in dieser Runde. Er mustre jeden Einzelnen. Er grüßt gemessen. Und dann geht er ein paar Schritte nach vorne hierher an den Pult und bittet, ein paar Worte sagen zu dürfen. Dieser Mann in der Perücke ist kein Theologe, sondern er ist Bibliothekar. Und sein Manuskript, das er aus dem Rockschoß zieht, ist ein vergilbtes Blatt aus dem Jahre 1777. Der Mann heißt Lessing. Gotthold Ephraim Lessing. Und das, was er damals an den Herrn Schumann zu Hannover geschrieben hat, trägt er noch einmal hier vor, zusammengefasst in wenigen Sätzen. Wenn ich, Lessing, zu Christi Zeiten gelebt hätte, so würden mich die in seiner Person erfüllten Weissagungen allerdings auf ihn sehr aufmerksam gemacht haben. Hätte ich gar Wunder gesehen, so würde ich viel Vertrauen gewonnen haben, mich dem Beweis des Geistes und der Kraft zu fügen. Aber ich, der ich im 18. Jahrhundert lebe, in welchem es keine Wunder gibt, was soll ich glauben? So stehe ich jenseits des garstigen, breiten Grabens, über den ich nicht kommen kann. Kann mir jemand hinüberhelfen? Der tue es. Ich bitte ihn. Ich beschwöre ihn. Er verdient einen Gotteslohn an mir. Weil es in der Runde stille bleibt, steckt er sein Manuskript wieder in die Tasche. Er geht zur Tür hinaus, dreht sich noch einmal um, verabschiedet sich höflich und geht. Zurückgeblieben sind die, die ihn verstehen können. Zurückgeblieben sind die, die auch nicht so glauben können. Zurückgeblieben sind die, die mit ihrem Zweifel zu schaffen haben. Wo ist denn der Beweis von Gottes Geist und Kraft? Das, was ich allein wieder an diesem Tag erleben musste. Wo ist denn der Beweis seiner Kraft? Was ich allein heute Abend an meinem Körper, in meiner Seele an Schmerzen spüre. Wo ist denn der Beweis seiner Kraft? Was ich heute gelesen habe und was mir das Herz im Leibe herumgedreht hat. Wo ist denn der Beweis seiner Kraft? Liebe Freunde, wahrscheinlich sind zu viele hier zurückgeblieben in diesem Raum, die mit Lessing nach dem Beweis seiner Kraft und nach dem Beweis seiner Gegenwart fragen. Auf diese Frage, genau auf diese Frage. Und so spricht dieser Text eben nicht nur zu denen, die mit diesem ersten Vers Hochzeit gehalten haben, die diesen Spruch zur Konfirmation erhalten oder die diesen Spruch gar zu Hause an der Wand hängen haben. So spricht dieser Text eigentlich genau zu denen, die immer wieder mit dieser Frage umgehen: Wo ist denn ein Beweis dieses Gottes? Denn dieser Text sagt gleich zu Anfang und praktisch in seiner ganzen Spitze: Seine Gegenwart, der Beweis ist einmal sein Wort. Wissen Sie, dieses Wort Gottes, das wir jetzt eben gehört haben, wer kennt noch die anderen Bücher, die vor 2000 Jahren irgendwo geschrieben wurden? Wer kennt noch die Schriften, die in irgendwelchen Bibliotheken sortiert und aufbewahrt worden sind? Wer kennt denn diese Schriftstücke, die Kriege und Revolutionen und Friedensschlüsse ausgelöst haben? Wer kennt sie denn? Alles vergangen und den Bach der Zeit hinuntergegangen. Allein dieses Wort, gehasst, verbrannt, durchstochen, zerrissen, verboten, dieses ist durch die Jahrhunderte geblieben und sprudelnd wie eine Quelle in der Wüste, so fröhlich und klar wie immer. Dieses Wort ist ein Beweis seiner Kraft und dieses Wort mit der Gemeinde zusammen, die sich um dieses Wort der Bibel schart. Denken Sie an die Gemeinde um diese Bibel, angefangen von Abraham über David, Salomo, über das Neue Testament, hinausgehend Kleinasien, Griechenland, dann durch die Jahrhunderte, durch Verfolgungen, immer wieder am Boden und dann immer wieder aufgerichtet. Das Wunder der Gemeinde ist ein Gottesbeweis. Und dass ich heute Abend hier in dieser Stadt zusammenfinden, ist ein wunderbarer Beweis seiner Gegenwart, ein Beweis seines Geistes und ein Beweis von Gottes Kraft. Menschen, die diesem Wort trauen, die auf diesem Wort stehen und die auf dieses Wort neu hören. Wer zu dieser Gemeinde gehört, das ist allerdings die Voraussetzung dazu, wer zu dieser Gemeinde gehört, der macht sich über den Weg der Gemeinde allerdings keine Illusion. Ich wiederhole und unterstreiche, wer zu dieser Gemeinde gehört. Man gehört nicht zu dieser Gemeinde, weil man zufällig in der Parochie einer Stiftsgemeinde wohnt. Man gehört nicht zu dieser Gemeinde, weil man manchmal die Gottesdienste oder gar die Bibelstunden besucht. Man gehört nicht zu dieser Gemeinde, weil man sich eben dazugehörig fühlt, sondern man gehört zu dieser Gemeinde, wenn man diesem Herrn Jesus gehört, der einen in diese Gemeinde hineinstellt und hineinbindet. Pfarrer Wilhelm Busch erzählte immer jene schreckliche Szene im Kessel von Stalingrad und immer wieder werden wir ja an das Jahr 1942 gerade in diesem Jahr erinnert. Und dort auf dem eingeschlossenen Flugplatz stand noch ein einziges Flugzeug. Man wusste, es ist das letzte Flugzeug, das diesen Todeskessel verlassen kann und verlassen wird. Die Motoren waren angeworfen. Innen drin war es proppenvoll von solchen, die sich absetzen durften oder absetzen konnten. Und bevor dieses Flugzeug nun abhob, dadurch brachen Soldaten, die außen am Rande dieses Flugplatzes waren und durch Barrieren weggesperrt waren, durchbrachen diese Barrieren, stürmten den Flugplatz und hängten sich an dieses Flugzeug. Sie hängten sich an diese Flügel, an die Türen, an jeden Haken, wo es überhaupt noch möglich war. Und mit diesen angehängten Menschen startete dieses Flugzeug. Und als dann dieses Flugzeug später landete, war von denen keiner mehr drin. Keiner, der sich angehängt hatte, kam durch. Nur die, die drin waren, waren gerettet. Liebe Freunde, wer in der Gemeinde nur angehängt ist, wer mit der Gemeinde nur verbunden ist mit einem Fädchen der Tradition, wer sich an irgendeinem frommen Haken festhält, den er eben noch von seiner Mutter ererbt hat, der wird nicht dranbleiben. Der wird, wenn die letzten Stürme kommen und diese Welt sich abhebt, wird verloren sein. Nur die werden durchkommen, die ihm gehören, die drin sind, die er hineingebunden hat in seine Gemeinde. Aber die in dieser Gemeinde sind, die machen sich keine Illusion über ihren Weg. Sehen Sie, es gibt gegenwärtig eine Bestimmung. Derjenige Sohn, der in einer Familie als Nummer 3 oder Nummer 4 geboren wird, der also 2 ältere Brüder hat, der muss nicht zum Bund, der muss nicht dienen. Er hat keinerlei Verdienste, er hat keinerlei Privilegien, außer dass er 2 Brüder hat, die älter sind und die schon beim Bund waren. Verstehen Sie? Deshalb muss er nicht in die Uniform, deshalb muss er auch nicht in den Kampf und deshalb muss er... Und so denken manche, wenn man zur Familia Dei gehört, dann waren es Leute vor uns, die in Kampf und Feuer mussten. Wir haben das Privileg, dies nicht zu müssen. Wir bleiben die fröhlichen Etappenhasen, die sich am frischen Wasser und auf der grünen Aue eben vergnügen. Wer so denkt, dem werden die Augen in diesem Kapitel geöffnet. Hier wird von der Gemeinde gesagt, zu der man hineingebunden ist. Hier wird von der Gemeinde Jesu gesagt. 5 Dinge. Manche meinen immer, nach meinen Predigten, ich könnte nur auf 3 zählen. Dem ist nicht so, liebe Freunde. Ich habe es ABC ganz gelernt. Deshalb heute 5 kurze Punkte. Erstens, die Gemeinde Jesu kommt ins Feuer. Zweitens, die Gemeinde und die Gemeinde Jesu sieht im Feuer. Schließlich ist sie Feuer und Flamme über dem Ruhm Gottes. Diese 5 Schritte. Erstens, die Gemeinde geht ins Feuer. Wenn du ins Feuer gehst. Feuer sind die Beschreibungen dessen, all dessen, was damals dem Menschen bedrohlich werden konnte. Feuer und Wasser umschreibt die umfassende Gefahr, in die ein Mensch kommen kann. Und zu der Gemeinde wird gesagt, wenn du in Wasser kommst, wenn du in Feuer kommst. Also all dessen, was uns Angst bereitet, ist hier gemeint. Noch einmal, wenn man dazu gehört, ist man dem allem nicht entnommen. Im Gegenteil. Ich habe in den letzten Tagen die Lebensbeschreibung von Ludwig Hofacker wieder einmal gelesen, diesmal in der Fassung von dem Professor Erich Bayreuther aus dem Jahre 1988. Ich meine, einer der besten Biografien unseres schwäbischen Landsmannes Ludwig Hofacker, der uns als großer Erweckungsprediger bekannt geworden ist. Und der ging ja durch die normalen theologische Schule, durch das Seminar und durch das Tübinger Stift. Und kurz vor Ende seines Studiums, an einem herrlichen, schwülen Sommertag, war er mittags um 12 bei seinem Bruder Max Hofacker gewesen, der Professor in Tübingen war, um mit ihm zusammen das griechische Neue Testament zu lesen. Beide hatten sich während ihres Studiums zu diesem Herrn erst bekehrt und wollten ihm auch glühend gehören, aber es war ein glühender Tag. Und auf dem Heimweg zurück ins Stift bekam er einen Sonnenstich. Er fiel nieder, es wurden Krämpfe ausgelöst. Man meinte, es würde mit ihm zu Ende gehen. Und von da an war dieser junge Ludwig ein kranker Mann. Nach einigen Monaten konnte er Vikar in Stetten im Rimstal werden. 4 Predigten hat er gehalten und dann konnte er nicht mehr. Dann wurde er nach Bliningen versetzt. Dort hat er wieder einige Predigten gehalten. Die Leute strömten zu diesem jungen Mann, aber er wurde wieder krank. Schließlich wurde er zu seinem kranken Vater an die Ludwig-Hofacker-Kirche versetzt. Und dort begann eine Predigttätigkeit. Menschen kamen von überall her. Einer, der gebraucht wird. Und er wurde wieder krank. Wenn du durch Feuer gehst. Er ging in die Kur nach Tainach. Er ging in die Kur nach Schweiz. Nach einem Jahr versuchte er es wieder. Aber er wurde wieder krank. Und so versetzte ihn schließlich die Kirchenleitung nach Rielingshausen. Und dort zog er ein mit seiner Mutter, mit seinem schwerst geistig behinderten Bruder, der durchs Haus brüllte Tag und Nacht und diesem selbst so sensiblen Ludwig keine Ruhe gönnte. Mit letzter Kraft brachte er seine Predigten durch. Wenn du durch Feuer gehst, so stand's vor ihm. Und am 18. November 1928, mit 30 Jahren, war dieser große Gotteszeuge tot. Liebe Freunde, wenn du durch Feuer gehst, nicht jeder hat diesen schweren Weg, aber kein Weg ist ohne Feuer und Wasser. Es ist die Urerfahrung der Gemeinde, seit dem Volk Gottes in Ägypten und seinem Auszug durchs Rote Meer. Wir sagen bei Engländern typisch Englisch, wenn sie an einem Laden oder an einer Bushaltestelle Schlange stehen. Wir sagen typisch amerikanisch, wenn sie Kaugummi essen und ihre Füße auf den Tisch legen. Wir sagen typisch französisch, wenn sie nach 5 Gängen immer noch weitere 4 Gänge erwarten bei Tisch. Typisch französisch, typisch deutsch kennen wir. Aber typisch gemeindlich, typisch christlich ist, wenn das Wasser bis zum Hals steht und wenn einem der Brandgeruch in der Nase liegt, das ist typisch christlich. Typisch christlich ist nicht gesund. Typisch christlich ist nicht ein Powermann. Typisch christlich ist nicht ein Strahlemann. Typisch christlich ist, wenn du durch Feuer gehst und durch Wasser kommst. Das ist typisch. So jemand mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf mich. Der leidende Gottesknecht und sein leidender Nachfolger ist der Gottesbeweis, den Lessing gesucht hat. Doch das ist der, Freunde. Die Gemeinde kommt ins Feuer. Zweitens, die Gemeinde geht durchs Feuer. Hören Sie, sie bleibt nicht im Feuer, sie verbrennt nicht im Feuer, sie stirbt nicht im Feuer, sie geht durchs Feuer. Heute heißt es ja immer, da muss man durch. Ja, da muss man durch. Durchs Examen, da muss man durch. Durch diesen Krankenhausaufenthalt, da muss man eben durch. Hier heißt es nicht, da muss man durch. Hier heißt es, da kommt man durch. Das ist der Unterschied. Durchzug durchs Rote Meer war ein Wunder. Durchzug durch Feuer und Wasser bleibt ein Wunder, auf das sich seine Leute verlassen können. Denn so spricht der Herr dich. 5-mal heißt es hier dich, der dich geschaffen, der dich gemacht, der dich erlöst, der dich gerufen. Du bist mein. Du marschierst nicht in der großen Herde mit. Du bist nicht eingegliedert wie die Ameis im Haufen. Du bist keine kleine Nummer mit Namen, sondern du bist einer mit Namen, den ich rufe, persönlich. Dich will ich, dich mag ich, dich brauche ich. Es bleibt dabei, was unser Gott geschaffen hat, das will er auch erhalten. Sehen Sie, gegen Wasser bauen wir Dämme und gegen Feuer haben wir einen Brandschutz. Aber im schwersten Fall wird uns das alles überhaupt nichts nützen. Und er sagt, ich, der Herr, ich bin dein Damm und ich, der Herr, bin dein Brandschutz. Der, der das Eigentumsrecht hat, der hat auch das Sorgerecht. Liebe Freunde, er sagt es, eine Garantieerklärung für einen angstfreien Weg habe ich nicht. Eine Versicherungspolice für einen leidensscheuen Weg und leidensfreien Weg gebe ich nicht. Angst und Leiden werden nicht ausgespart, aber darin wirst du bewahrt. Wenn du mit fliegenden Fahnen untergehst, wirst du nicht ertrinken. Und wenn du gehörig Zunder bekommst, sollst du nicht brennen. Und wenn du am Boden zerstört bist, soll es nicht aus sein. Du bist mein. Und wenn Sie heute Abend mit Ihrer Müdigkeit nichts anderes mitnehmen als diese 3 Worte, wenn sie sein sind, dass er ihnen sagt, du bist mein, dann haben sie genug. Diese eiserne Ration, mit der sie leben können. Und wenn es ins Feuer geht und wenn es ins Examen geht, du bist mein. Und wenn es in diese spannungsreichen Verhältnisse geht, daheim oder im Geschäft, du bist mein. Und wenn sie oder ich ins Krankenhaus gerufen werden und gebracht werden, du bist mein. Und wenn sie und ich heute Nacht abgerufen werden, und wer weiß, ob es nicht unser letzter Abend ist, so weiß ich. Ich bin sein, weil er sagt, du bist mein. Du gehörst mir, um Jesu willen. Lacordaire, der Franzose, er hat gesagt, was bedeutet mir der Schiffbruch, wenn der wenn Gott der Ozean ist? Ein herrliches Wort. Was bedeutet mich der Schiffbruch, wenn Gott der Ozean ist? Gell, der Siegfried im Nibelungenlied, der hatte eine gehörnte Haut bekommen. Nur an einer Stelle, wo das Lindenblatt draufgefallen war, an dieser einzigen Stelle, da war er verletzlich und wurde dann auch tödlich verletzt. Der diesem Herrn gehört, der hat eine gehörnte Seele, ohne einen einzigen Fleck und ohne ein einziges Loch, das ihm bedrohlich werden könnte. Das ist der Rundumschutz dieses Gottes, wenn er sagt, fürchte dich nicht, dann nicht einmal vor dem letzten Feuer des Endgerichts, weil ich dich dann dort durchbringe. Gemeinde Jesu geht durchs Feuer. Und drittens, die Gemeinde Jesu sieht im Feuer, weil Feuer hell macht. Und deshalb sieht die Gemeinde, was sieht sie? Sie sieht ein Doppeltes. Sie sieht hinter die Kulissen und sie sieht über den Zaun. Was meine ich damit? Erstens, oder jetzt genau 3a, sie sieht hinter die Kulissen. Hier steht der interessante Satz. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. Ein kühnes Wort. Wissen Sie, damit dieses Volk, das in babylonischer Gefangenschaft war, damit dieses Volk wieder herauskommt, setzt Gott diesen Perserkönig und das ganze Perserreich in Bewegung. Dieses Perserreich muss die ganze, fast die ganz bekannte damalige Welt einnehmen, damit dieses gefangene Völklein herauskommt und wieder atmen kann. Babylon wird weggefegt, dass Israel wieder lebt. Ein seltsames, ein tiefes Geheimnis in der Geschichte. Oft genug, wenn es mit der Gemeinde ausschien, stieß Gott in die Geschichte und hinein und die Gemeinde erhielt die Freiheit, Atem und Licht. Gott benutzt die Weltgeschichte, um seinen Leuten Luft zu geben. Ich erinnere nur an den chinesisch-japanischen Krieg, auf den ich vor kurzer Zeit zufällig stieß. Und bei diesem chinesisch-japanischen Krieg, da gab es riesen Flüchtlingsströme in China, die ganz hineinstießen nach Zentralasien, dorthin, wo vorher noch nie ein Wort Gottes gehört werden konnte. Durch diesen Eingriff in diese Geschichte, durch diesen schrecklichen Eingriff, kamen Millionen später zum Glauben. Oder ich denke an das Jahr 1938, die Gemeinde Jesu in unserem Land war am Boden und niemand wusste, ob noch einmal dieses Volk Gottes auf die Füße kommen kann oder vor der Ausrottung steht. Und dann heißt es, ich gebe dieses ganze deutsche Volk, damit du leben kannst. Und wie war es in den kommunistischen Staaten? Wie war es denn in Kasachstan? Wie war es denn im Ural? Diese paar Christen, die meinten, es gehe jetzt aus. Und ein ganzes kommunistisches Weltsystem brach zusammen wie ein Kartenhaus. Ich gebe dieses Volk für dein Leben. Doch, liebe Freunde, und wenn wir uns heute quälen, was soll das in Kroatien? Was ist das in Serbien? Was ist das in Afrika? Was ist das in Kambodscha? Freunde, wir werden's einmal sehen. Gott bewegt die Völker, dass sein Volk ans Ziel kommt. Dass sein Volk ans Ziel kommt. Gott hat seinen Sohn gegeben. Er will alles geben, damit wir durchkommen. Wir sehen hinter die Kulissen. Und das andere, wir sehen über den Zaun. Wir sehen über den Zaun. Freunde, trotz allem, es wird auf die Gemeinde Jesu zulaufen. Johannes 17, auf dass sie alle eins sind, ist das Ziel. Eine Herde und ein Hirt bleibt das Ziel. Und deshalb ist es wichtig, nicht nur sein eigenes Herdlein und sein eigenes Weglein zu sehen, sondern über den Zaun zu blicken und die zu suchen, die auch auf diesen Herrn zugehen. Nicht seid umschlungen Millionen, nicht alle unter einem Kirchentag, geschweige denn alle in einer ökumenischen Welteinheitskirche, solch ein Unsinn. Nein, sondern die Allianz derer, die den Herrn liebhaben. Und deshalb bin ich Überzeugungstäter der evangelischen Allianz. Nicht eine Arbeitsgemeinschaft von Kirchen und Glaubensgemeinschaften, sondern eine Weggenossenschaft derer, die in verschiedenen Plätzen auf verschiedenen Wegen zum gleichen Ziel, nämlich zur Ewigkeit, unterwegs sind. Ich will kein Brett vor dem Kopf haben, sondern ich will über den Bretterzaun hinüberschauen zu denen, die er sammeln wird und mit denen ich einmal das große Halleluja singen will. Die Gemeinde Jesu sieht im Feuer und sie wird zum Feuer, das ist das vierte, genauer, sie wird zum Leuchtfeuer. Ihr sollt meine Zeugen sein, steht zweimal hier. Die Verse 10 und 12 sind aus der Schifffahrt genommen, das wissen Sie auch. Und es ist eindrücklich, wenn man mit dem Schiff fährt bei Nacht und dann in dieser entsetzlichen Nacht auf einmal ein Licht, Feuerschiff 1. Und dann fährt das Schiff weiter und dann ein nächstes Licht, Feuerschiff 2. Und dann fährt man weiter und auf einmal sieht man die Küstenfeuer und das Schiff fährt ein in den Hafen. Wenn der Psalm, wenn Jesaja heute gelebt hätte, hätte er sicher das Bild des Flugzeuges genommen. Man sitzt im Flugzeug, es durchstößt eine Wolkenwand, man sieht überhaupt nichts. Und auf einmal stößt es durch und man sieht unten die Flugplatzbefeuerung, die die Landebahn markiert. Zwischen diesen Lichtern kann man aufsetzen, landen, ankommen. Liebe Freunde, Menschen wollen auch landen, Menschen wollen auch ankommen, Menschen wollen wieder festen Boden unter den Füßen bekommen. Sie wollen wissen, da bin ich daheim. Wissen Sie, Gemeinde Jesu ist Leuchtfeuer. Gemeinde Jesu ist Leuchtfeuer. Wir sind nur noch ein paar in der Stadt. Auf einem weiten Meer ist es nur ein einziges Licht, aber es genügt. In einer großen Stadt eine kleine Gemeinde, aber könnte ein Leuchtfeuer sein. Für solche, die den Weg suchen. Liebe Freunde, sehen wir es doch so, dieser erbärmliche Schülerkreis in der Schule sind wenige geworden, kommen nur noch 3 oder 4. Leuchtfeuer in der Nacht. Und das ist ein Hauskreis, die mühen sich. Sie waren gleich mal 8, jetzt sind es auch nur noch 4. Wissen Sie? Leuchtfeuer in der Nacht. Und das ist eine Kinderstunde. Die gibt sich Mühe. Kinder haben ja heute Stundenpläne wie Manager. 3, 4 kommen. Und dann sitzen sie zusammen. Leuchtfeuer in der Nacht. Das andere sehen und ankommen können. Es wäre schön, Gott würde unseren Kreis zum Leuchtfeuer, zum Bodenbefeuerung seines Reichs machen. Letztens, die Gemeinde Jesu wird schließlich Feuer und Flamme über all dem Guten, das er uns tun wird. Wir werden seinen Ruhm verkündigen. Vers 21. Sehen Sie, die Gemeinde Jesu zieht vorwärts auf das Neue, das er schafft. Schakale und Strauße, die stumme Kreatur, wird nun befreit sein zum Lobe Gottes. Gemeinde Jesu hat eine Vorwärtsstrategie. Sie schaut dem Sieg entgegen. Sie wartet auf die Ewigkeit, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird. Dann wird's wahr. Ich bin dein, sprich du darauf dein Amen. Liebster Jesu, wir sind dein. Dem Lessing unter uns könnte geholfen werden. Der Beweis für Gottes Geist und Kraft ist und bleibt seine Gemeinde, der es an diesem Abend wieder gesagt wird, fürchte dich nicht. Nein, fürchte dich nicht. Du bist mein. Amen.